Klaus.
Ja.
Wir haben die leckere Fanta neben uns stehen.
Mm.
Man muss aber dazu sagen, wir sind jetzt etwas, wir lachen ein wenig, weil das ist der zweite Versuch. Was uns ganz, ganz selten, oder mir, ich muss es ja also, zu 100% auch.
Ich bin raus. Ja.
Ich habe versucht, ich habe vergessen, auf den Record-Knopf zu drücken.
Ah, wir haben es ja früh genug gemerkt. Und
wir, stimmt auch nicht. Also du hast auch wieder früh genug gemerkt, muss man auch mal sagen. Aber das zeigt auch, hier wird nicht geschummelt. Hier, wir haben jetzt keinen Operator, keinen Regisseur, keinen Redakteur, sondern mir kommt die Multitasking-Aufgabe eigentlich, ist mir zugewiesen, dass ich hier quatschen muss, Fragen stellen
und
das Mischpult bedienen. Also,
unfassbar.
Oder nicht? Also was ich da alles im Blick habe.
Also es ist wirklich mit größtem Respekt.
Ah, sehr gut.
Ja.
Klaus, Flammkuchen. Haben wir letztes Mal eigentlich ausgiebig besprochen?
Oder nicht? Alles besprochen.
Also abschließend, muss man sagen, oder nicht? Also wir haben,
so viel haben wir noch nie über ein Thema gesprochen. Gesagt,
man sagt, Mann, ey, Flammkuchen, schon wieder Flammkuchen. Das gibt's doch nicht. Habt das denn jetzt bald mal? Und wir haben gesagt, nö.
Gut.
Wir können noch ein bisschen.
Wir machen noch mal eine kurze Wiederholung.
Genau, wir fragen es nochmal ab. Genau. So, Klaus, wie ging nochmal der Teig?
Ja, also der Flammkuchenteig ist ja vom Prinzip her ein sehr einfach strukturierter Teig, das heißt, er hat kein Treibmittel, du hast Mehl, Salz, ein bisschen Wasser, Öl, das war's. Wird geknetet, dann muss er ein bisschen kühl stehen.
Bei Kneten, ne?
Ja.
Da scheiden sich ja immer die Geister beim Kneten. Ich war neulich bei so einem Brotworkshop, da hieß es auch, never ever ever mit einer Knetmaschine, immer mit der Hand, weil man irgendwie näher am Teig ist und weil man eher... Bist du so ein Typ, der sagt, komm, mach deine KitchenAid auf und knall die Sachen da rein? Oder bist du doch jemand, der sagt, nee, ist schon was Wahres dran, wenn man so ein gewisses Level erreicht, dass man doch mit den Händen, keine Ahnung, sensibler oder ich weiß es gar nicht, was es ist.
Also ich empfehle immer grundsätzlich bei allen Teigen, es sei denn, es ist jetzt ein Schlagteig, ja, also ein Spätzleteig kannst du theoretisch auch mit der Hand machen, macht aber keinen Sinn. Da kannst du auch einen Löffel nehmen und dann Schneebesen. Aber wir reden jetzt mal von einem Brotteig,
genau, also alles,
von einem Hefeteig, andere Teige. So. Da würde ich grundsätzlich empfehlen, es ein, zwei Male definitiv mit der Hand zu machen, um alleine die Struktur zu spüren. Das Falten, das Ziehen, das Falten, das Kneten, das Schleifen.
Jetzt muss man dazu wieder sagen, leider haben wir kein YouTube-Video, wo man jetzt sieht, wie bei Klaus die Hände schon falten, beten, hast du glaube ich auch gesagt, ne? Oder nicht gebeten.
Also falten, und legen, genau.
Knöpfen, was ist alles so.
Es geht nur darum, dass ich wichtig finde, dass wenn du mal einen Hefeteig machst oder jetzt mal einen Brotteig, dass du die Struktur des Teiges spürst. Nicht nur siehst, sondern auch spürst. Und wenn du das dann ein paar Mal gemacht hast, dann wird es für dich natürlich viel einfacher, den Teig in der Maschine zu machen, weil wenn du den dann nachher siehst, dann kannst du das zuordnen. Wenn du den von Anfang an in der Maschine machst, wirst du immer eine Prüfung machen müssen, also immer mal zwischendurch anhalten, gucken, mal reingehen, gucken, wie ist der, ne, wie ist das Klebegerüst, ne, wie hat der sich aufgegangen, das Eiweiß, Gluten, ne, und so. Deshalb ist meine Empfehlung bei Teigen, immer so den ersten ein, zwei Mal einfach mal mit der Hand machen.
Ja.
Es ist Arbeit, es ist jetzt nicht mal eben gemacht, gerade wenn du mal so 500 Gramm oder ein Kilo machst. Ja. Aber wenn du dann das Gespür dafür hast, wie die ganze Teig sich nachher verändert, ja, wenn du den mal eine halbe Stunde liegen lässt und dann knetest du den noch einmal, ne, legst den noch, faltest den und lässt den noch mal eine Stunde liegen, machst das so, dann wirst du einfach spüren, ja, also nicht nur optisch,
es geht ja um dieses Haptische, dass man sagt,
Genau, so. Und das würde ich dann empfehlen. Und dann ist es für dich natürlich einfacher, nachher zu sagen, pass auf, jetzt weiß ich das, wie das aussehen muss, wie der sich anfühlen muss.
Ab damit in die
Kiste. Und dann kannst du in die Maschine machen.
Jetzt hole ich dich aus einer Ecke ab, bei der du gar nicht zu Hause bist wahrscheinlich. Immer interessiert hat mich, aber da weiß ich gar nicht, ob das Dr. Breinig eigentlich weiß, sind bei Mehl die verschiedenen Zahlen. Also ich habe ja 0,0 für Pizza. Mhm. Gut, weggeschoben. Dann starte ich bei 405 Weizenmehl.
Genau.
Was heißt diese 405?
Also die Typenbezeichnung beim Mehl ist der Ausmahlungsgrad, der übrig bleibt, ja, an Mineralstoffen. Das heißt, umso kleiner die Zahl, umso weniger ist da drin, umso mehr Rest ist da drin.
Und bei 0,0 ist es nichts drin, oder was heißt das?
Doppelt gemahlen, genau.
Ach so, das heißt doppelt gemahlen.
Doppelt gemahlen. Und bei 405 hast du halt extrem wenig Spurenelemente und Mineralstoffe drin.
Das heißt,
405
ist das so
Milligramm auf 100 Gramm. So, das heißt, du hast extrem viel drumherum. Das heißt, Kleber, Eiweiß, Gluten. Und das ist das, was das 405er Mehl wird ja immer so ein bisschen ich sage jetzt mal, als böse bezeichnen in der Ernährung. Ja. Ja, das schlechteste Mehl, genau. Ist das nächste Mehl. So. Aber das 405 ist das beste Mehl für Klebung. Also sprich Brot, Kuchen, weil hier am meisten Gluten, Klebeeiweiß drin ist. So, jetzt gehst du höher, bist du bei 5,50.
Ja, genau.
Ja, dann hast du mehr ausgemahlen. Das heißt, die Schale, der sogenannte Spelz, außen die Schale, die ist weniger. Das heißt, weniger Eiweiß, weniger Fett, weniger Mineralstoffe bei 405. So, umso höher du gehst, umso weniger ist das ausgemahlen. Das
kommt dann 700, glaube ich, oder sowas, ne?
Genau, und dann wird es ja schon vollkornlastig, ne? So ab 500, also ab 500 geht noch, 550 ist noch weiß, sage ich jetzt mal. Ja, ja. 57 wird schon so beige-braun und dann bist du schon eigentlich im Vollkornbereich. Und Vollkornbereich ist ja das ganze Korn.
Genau, ja. Ne?
So, das Korn besteht aus einem Schale, aus dem Spelz, aus dem Keim.
Mhm. Ja, da wo quasi am Ende die Pflanze rauskommen würde.
Genau, ja. Und dann hast du den Kleber. Mhm. So, aus die drei Teilen. So, und umso mehr weggenommen wird, umso geringer ist die Anzahl an Inhaltsstoffen. Das heißt,
ein bisschen so wie mit den Bratäpfeln in der letzten Folge.
Genau.
Direkt unter der Schale.
Genau. Das heißt, umso weniger die Zahl, die Typenbezeichnung, umso weniger ist auch drin.
Das heißt aber, du bist eigentlich immer Team 405 und sagst...
Also wenn es um Nudelteig geht, um Brotbacken, um Pizzabacken, also klassisch Pizzabacken.
Ja gut, jetzt ne? Nicht. Ja, ja. Ne?
Dann brauchst du dieses 405er, weil wenn du da mit einem höheren Mehl arbeitest, was natürlich inhaltlich natürlich deutlich besser ist, ne? Ernährungsphysiologisch, ne? musst du nur aufpassen, das wird deutlich schwerer, ja, also auch verdauungsmäßig, bekömmlich, deutlich schwerer, weil du hast ja viel mehr drin. Ja. Mhm. Und wenn du in diesem Vollkornbereich bist, verliert auch das Mehl durch diese hohen Inhalte die Leichtigkeit. Mhm. Also beiß mal in so ein Vollkornbrot rein, ja, mit 750 Gramm oder 800.
Glaube,
also
ja, Typ 800. 700 und 800 oder 800, 850
ja,
oder was, irgendwie so.
Ja. Ja, so. Es gibt auch 1100. Ja, ne, gibt's auch. Gesehen, ja. So. Und dann backst du mal ein Mehl mit 550. So. Ja. Und da muss man ganz klar sagen, wenn du Dinge machst, wo du Kleber brauchst, also Gluten und Eiweiß zum Kleben.
Ja, also das brauche ich
beim
Brot.
Musst du 405er nehmen. So, beim Vollkornbrot ist es so, oder grundsätzlich bei Vollkornprodukten muss dein Körper sich an diese Nährstoffaufnahme gewöhnen. Mhm. Weil wenn du von heute auf morgen umschwenkst, das heißt, stehst jetzt morgens auf, hast voll den Flash und sagst, du schmeißt alles 405er weg, ich mache jetzt nur noch 700er. So. Und dann machst du deine Pfannkuchen, dein Brot, immer mit den 700. Da wirst du feststellen, da wirst du bei den nächsten 2-3 Tagen mit deinem Handy länger auf der Keramik Termine haben, ja, weil der Körper, der kriegt viel zu viel Sachen und kann das nicht so schnell verarbeiten. Das heißt, da muss man sich rantasten.
Andererseits ist ja diese Weißmehlplauze oder dieses normale Brötchen, sag ich mal, man hat schon das Gefühl, dass da wenig drin ist, so, ne? Wenn man es isst oder nicht, wenn man im Vergleich dazu den Vollkornbrötchen
ist. Ja, das ist ja das, was ich sagte, ne? Das Vollkorn hat ja viel mehr Inhalte, viel mehr Mineralstoffe, viel mehr Spurenelemente, viel mehr Fett, viel mehr Eiweiß, ja. Dadurch backt es ja auch nicht so viel, weil es ja mehr hat wie Stärke und Gluten.
Okay.
Ne? Deshalb muss man ein bisschen aufpassen.
Würdest du immer Biomehl kaufen oder ist das totaler Quatsch, Biomehl zu kaufen oder ist das... Also wenn du jetzt einkaufst, greifst du einfach zum 405er Weizenmehl und sagst, komm rein und weiter geht's.
Ja, bei Bio muss man ganz klar sagen, Bio hat ja nichts mit der Qualität zu tun in erster Linie, sondern mit dem Anbau,
ja,
ne, also mit der Nachhaltigkeit, ja, und so. Und wenn ich natürlich jetzt sage, ich möchte das ist meine Lebenseinstellung, meine Philosophie, dann macht es natürlich Sinn, in dem Bereich Bio zu kaufen, gar keine Frage. In vielen Bereichen macht es Sinn, weil man mit Bio auch die Regionalität vor Ort unterstützen kann, gerade bei Joghurt, bei Milchprodukten. Ne? Da gehen große Discounter mittlerweile, auch die Metro macht es jetzt, ne, dass sie sagen, okay, wir wollen jetzt nicht mehr riesige Wege haben, sondern wir gucken jetzt, kriegen wir unsere Eier, unser Käse, unsere Milch, unsere Butter, wo kriegen wir die aus der Region her? Das fängt momentan im Bio-Bereich gut, sag mal, kannst du das gut umsetzen.
Aber es heißt jetzt nicht, ich will ein gutes Brot backen oder hat einen mit schönen Flammkuchen, ist shit egal.
Nein, hat mit Bio nichts zu tun.
Okay, zurück zum Flammkuchen. Eine Frage noch vorweg, würdest du den immer selber machen oder würdest du sagen, den Star von, da ist immer so eine Oma drauf, glaube ich, auf diesem...
Tante Fanny.
Tja, Tante Fanny. Würdest du den kaufen? Würdest du sagen,
also ich denke, das muss man grundsätzlich, ich bin kein Freund, also kein Feind von Fertigprodukten, im Gegenteil. Ich finde immer, man muss die Situation ein bisschen berücksichtigen. Wenn du jetzt, was ich lädst jetzt Freunde ein und du kommst um 5 von der Arbeit und um 6:30 kommen die. So. Und du machst nach dem Flammkuchen noch von mir aus einen schönen Lachs auf dem Zedernholz und einen gegrillten Salat dazu und was auch immer. So. Dann macht's für mich, ist das völlig in Ordnung, dass du sagst, okay, ich hole den fertigen Teig. Ja? Ja. Viel wichtiger finde ich, dass du damit so ein bisschen deine eigene Kreation halt machst. Ne? Dass du sagst, okay, klar, den Klassiker kennt jeder, Zwiebeln, Speck, Salz, Pfeffer, Fremdfresh. So. Das schmeckt doch immer gut.
Aber wollte ich später noch fragen, ist das nicht irgendwie, aber das hat man jetzt auch schon gesehen, ne? Oder nicht? Oder würdest du sagen, den kann man auch immer noch machen? Ich meine,
also grundsätzlich, Toast-Hawaii
hat man auch immer gesehen.
Genau.
Schmeckt auch immer noch.
Klassiker sind Klassiker, weil sie Klassiker sind.
Klaus, ja? Jetzt habe ich schon den Titel für diesen Podcast.
Ja. Ja. Das heißt, sie haben ihre Berechtigung. Das
lieben.
Sie haben ihre
Klassiker
Berechtigung.
Klassiker sind Klassiker, weil sie Klassiker.
Genau. So. Ich will nur damit sagen, durchaus finde ich bei Flammkuchen ist immer so gut, das mache ich auch hier in den Kursen, wenn ich jetzt vorspeise oder wenn ich unterwegs bin. Machst
du auch Flammkuchen?
Genau, ich mache das, wenn die Leute kommen.
So,
ich finde es immer gut, bevor man anfängt, das würde ich ja jedem empfehlen, dass man schon mal was zwischen den Zähnen hat. Und da eignet sich ja Flammkuchen super, weil der geht schnell. Egal, ob du einen fertigen Teig machst, ja, oder einen fertigen Teig kaufst. So, und dann kann man natürlich, wenn man so 5 Flammkuchen macht, kann man ja 5 verschiedene machen.
Mhm.
Ne? Oder 2,
machst
3.
Machst du den auf dem Grill oder machst du den im Backofen?
Nee, im Grill.
Im Grill. Das heißt, machst du den auf dem Pizzastein oder wie machst du den?
Also im Grill würde ich ihn normal auf Pizzastein machen. Du kannst ihn aber auch auf dem Backofen, ganz klassisch auf dem Backblech machen. Das geht auch. Wichtig ist, dass das Backblech dann vorgeheizt ist. Theoretisch kann man auch einen Pizzastein aus dem Grill auf den Backofen, auf den Rost legen.
Und der, wie lange braucht der?
250 Grad, wird um 25 Minuten ist der auch heiß.
Aber so lange muss man schon vorheizen. Ne?
Ja, muss man.
Das heißt, viele Leute machen das ja so, ich gucke mich selber an und werde rot, dass man eigentlich quasi den Flammkuchen kalt auf dem Backblech ausrollt. Oder da schon hinlegt, aber wenn man jetzt gekauft hat, ist ja so dieses Zellophan, nicht die Zellophan, da ist ja dieses Butterbrustpapier schon drunter. Dann macht man seinen Backofen an und schiebt dieses kalte Blech da rein. So machen es ja viele Leute, das ist falsch.
Würde ich nicht machen. Der Flammkuchen muss, der lebt ja von seinem Cross. Ich würde auch das Backpapier entfernen.
Tatsächlich?
Ja, das haben wir auch gemacht.
Ja.
Ja. Und das hat den Hintergrund, entweder ist der, hast du, so wie wir es gemacht haben, eine Form, die sehr schnell heiß wird. Wir hatten eine Emaille.
Ja gut, ja. Das war anders.
Die wird sehr schnell heiß,
ja.
Das geht auch. Aber wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, so ein riesiges Backblech und du legst da so ein Stück, ne?
Das gibt es ja so in dieser Größe auch.
Genau,
ja.
Das braucht einfach zu lange. Ja? Und dann wird der zu trocken.
Ja, das stimmt.
Ne? Und ich würde empfehlen, wenn du den auf dem Backblech machst, würde ich das Backblech mit vorheizen.
Also Backblech in den Ofen, 250
richtig,
Grad.
Richtig.
Ja.
Und dann würde ich nicht einen riesen Flammkuchen machen, sondern 2 Stücke,
ja.
Dass du die auch besser transportieren kannst. Schön belegen, ne? Creme fraiche, Salz, Pfeffer, ein bisschen Speck, Zwiebeln, also Klassiker.
Ja.
Und dann auf das heiße Blech legen und dann zumachen.
Alles klar. Und dann wird er besser.
Dann wird er definitiv schneller und auch definitiv besser. Dann gibt es noch den Trick mit dem, so wie wir es gemacht haben, mit diesen Schalen. Also diese,
ja, wir haben diese Pizzaschalen.
Die Pizzaschalen, genau.
Die sonst Luigi,
genau,
weil sich da immer reindonnert.
Oder man kann es wirklich auch machen mit einem Pizzastein auf einem Backblech Rost, also auf dieses Rost im Backblech, im Ofen und dann auf 250 Grad vorheizen, so 20, 25 Minuten. Und dann kannst du den wie auf den Grill auf die Schaufel schieben. Zack, One auf shot. Den Pizzastein drauf, zack, und das dauert, keine Ahnung, 3 Minuten, 5 Minuten, ist das fertig.
Wusstest du, dass mein größter Suppentopf, den ich habe, genau den gleichen Durchmesser hat wie diese Pizzateller?
Echt?
Hab ich dir doch gezeigt, da ist er doch reingefallen. Mir ist nämlich eins von diesen Pizzateilen in diesen Suppentopf reingefallen.
Ah, kriegen wir den mal raus.
Und wir haben beide davor gestanden und haben geklopft und dann haben wir irgendwie überlegt, können wir damit Physik was machen, irgendwie erhitzen oder wie auch immer. Wenn ein Hörer, eine Hörerin einen Tipp hat, wie wir diese beiden, diese mehr als enge Verbindung wieder lösen können, wäre ich sehr dankbar.
Mal warm machen, weil Guss dehnt sich ja bei warm.
Ja, aber das nutzt ja nichts, wenn sich Guss dehnt, das müsste eher kleiner werden, weil der Guss sitzt ja drin. In dem,
ach, der Guss sitzt drin?
Ja, der Guss sitzt, nee, die Emaille drin sitzt in dem Stahl, oder was ist das? Edelstahl.
Ja, und wenn wir den Stahl warm machen, dehnt er sich aus, dann müssten wir eigentlich probieren wir nächstes Mal aus.
Nächste Folge. Ich hatte mir gedacht, ich habe doch von diesen blöden Pizza, dann habe ich doch noch einen mehr, dann habe ich da reingeguckt, ich so, das kann jetzt nicht wahr sein. Und dann fängt man ja an mit so einem Messer daran rum zu und das alles scheiße.
Nee, das ist krass.
Nein, das ist...
Weil ich nur sagen wollte, bei dem Flammkuchen sehe ich halt oft, dass so dieser Flammkuchen so ein bisschen überfordert wird.
Wie kann man einen Flammkuchen überfordern?
Ja, weil jeder denkt, man hat einen Teig und kann ihn jetzt belegen mit allem, was man mag.
Ja, das ja,
macht Sinn.
Ich erkenne mich ja, wieder.
Für den Flammkuchen keinen Sinn, weil der Flammkuchen ist keine Pizza. Ja? Das heißt, man sollte auch nicht zu viel Creme fraiche oben drauf machen, weil da geht es nur darum, dass der Teig oben feucht bleibt und unten trocknet. Und wenn man den zu früh bestreicht oder wenn man zu viel bestreicht, dann wird der matsch.
Ja.
Und dann braucht er zu lange und dann wird er trocken.
Ja.
Und man sollte nicht zu viel drauf machen. Flammkuchen ist nur ein Anreiz, ja, des Appetites. Also nur Anreiz. Zum Beispiel jetzt zu der jetzigen Zeit so einen schönen Hokkaido-Kürbis. Und den auf einer Trüffelhobel ganz fein raspeln, wie ein Trüffel. Und den macht man dann auf den Creme fraiche und ein bisschen Walnüsse, Cranberries drauf. Das reicht. Das reicht. Zum Schluss noch ein bisschen Feldsalat. Fertig.
Was haben wir nochmal für einen in ein Buch gemacht? Was für eine Nuss war das nochmal?
Wir hatten Feige gemacht mit Walnuss und karamellisierte Pekannüsse hatten wir gemacht.
Das muss man auch kennen, Pekannuss, ne? Oder?
Ja, so klassisch amerikanische Nusssorte oder
da
Nuss.
Ist es bei mir so, ich mache das ja immer ganz gerne. Walnüsse auch, dass ich die so mit Zucker und Butter. Ein
bisschen karamellisiere.
Ja, aber das geht mir manchmal auch in die Hose.
Ja, dann muss man aufpassen.
Ja, was
nach Karamell also, kommt. Man kommt schwarz.
Nee, so war es gar nicht. Bei mir ist es manchmal so, dass der Zuckerklumpen bildet, dass ich dann so richtige Zuckerklumpen da drin habe und die schmecken nicht gut und die will ich auch in meinem Salat eigentlich gar nicht haben. Nee. Dann nehme ich was falsch?
Zu wenig Hitze.
Zu wenig Hitze.
Ja. Also Karamell, man muss wissen, Zucker braucht eine sehr starke Hitze, um zu schmilzen. Wenn der anfängt zu schmilzen, muss er von der Hitze weg, weil der Zucker speichert extrem viel Hitze. Das heißt, der heizt nach. Mhm. Das heißt, wenn der Karamell karamellig ist und der steht auf der Hitze, wird aus Karamell schwarz.
Aber ich mache alles, also ich mache erst die Butter rein, dann den Zucker,
richtig,
dann die Nuss? Oder?
Erst den Zucker.
Ach, erst den Zucker in der Pfanne.
Ja, und dann, wenn der anfängt, flüssig zu werden.
Ja.
Flüssig. Der ist ja noch nicht Karamell.
Ja.
Der wird so glasig.
Ja.
Dann kommt die Butter rein.
Okay.
Und dann
irgendwie rühren?
Verrühren. Und dann siehst du, wie sich das verbindet. Und dann entsteht daraus ein Karamell. Ach, genau. Und in diesen Karamell kommt da rein, was du haben willst. Und dann gibst du noch mal so ein bisschen Zucker nach.
Wir reden von Rohrzucker?
Ja.
Wie so. Immer.
Ja. Und dann weg von der Hitze und rühren.
Immer rühren.
Weg von der Hitze und rühren. Danach machst du es auf Backpapier und lässt es kalt werden.
Wollen wir denn noch einen Schwenker machen zu den gebrannten Mandeln? Jetzt, wo wir schon kurz vor Weihnachten, ich weiß gar nicht, habe ich eigentlich noch Weihnachten hier noch drauf? Warte mal.
Oh. Ho, ho, ho.
Guck, da haben wir es noch. Das Hohoho war übrigens live eingesprochen.
Ja,
habe ich live geübt. Live on tape.
Gebrannte Mandeln? Ja, vom Prinzip her ganz genauso.
Macht das Sinn, das selber zu machen? Also Judy ist ja sowas, Judy, die macht plötzlich dann im Winter gebrannte Mandeln. Dann macht sie hier dieses, wie heißt das mit G, was ins Müsli auch reinkommt, dieses, wie so ein Crunch oder sowas, macht sie dann selber oder macht sie plötzlich Müsli selber und sowas. Also gebrannte Mandeln lieber auf der Kirmes kaufen oder doch selber
machen? Also ich sag mal so, man könnte schon selber machen, weil es ist kein Hexenwerk. Ja, gerade wenn man so einen Dutch-Ofen hat oder so, macht das Sinn. Oder in der Küche. Bei der Küche muss man halt immer gucken, das qualmt halt. Ne? Das riecht dann schon ein bisschen. Aber man kann
so ein gebrannter Mandelduft,
da
kann man sich ja
bis April erfreuen. Wie gesagt, vom Prinzip her ist es genauso. Ne? Du lässt es karamellisieren, ein bisschen Butter rein, ein bisschen Zucker, lässt karamellisieren, die Mandeln rein, rührst die um. Dann kann man natürlich auch noch ein Gewürz hinzufügen, ein bisschen Zimt kann man rein, ein bisschen Vanille kann man noch mit reinmachen. Was ich halt gerne mag, ist so ein bisschen in die süßlich-fruchtige Note, ein bisschen Abrieb von der Orange mit reinmachen, ne? Dass man so ein bisschen, ja, was Fruchtiges noch ein bisschen was hat. Wenn man sowas macht, muss man halt immer nur aufpassen, die sind halt nicht lange haltbar.
Was heißt das? Aber bei wem halten denn gebrannte Mandeln lange?
Nee, bei mir nicht, aber ich sag nur, wenn du die nur mit Zucker machst, dann kannst du die, keine Ahnung, ein Jahr liegen lassen, zwei, passiert nichts mit. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, was ich halt sehr auch gerne mag, zum Beispiel auch mal zu Wildgerichten zu Weihnachten, mal mit Rosmarin und Thymian.
Gebrannte Mandeln?
Richtig. Ja, dass sie dann so ein bisschen aromatischer werden, also ein bisschen mal so in die würzige, also herbe Richtung.
Ja.
So, und das passt zum Beispiel sehr gut als Crunch, ja, zum Wildgericht.
Würdest du die zerhacken oder würdest du?
Ich würde die nachher in den Mixer geben.
Ein Mixer?
Wie so eine Art Staub würde ich das nachher machen. Es gibt ja so eine kleine Gewürzmühle. Also ich würde die ansetzen.
Hab ich
nicht. Mit ein bisschen Zucker. What?
Eine kleine Gewürzmühle?
Sag ich dir gleich, steht da hin.
Ja, das denke ich mir, ja.
Das heißt, so ein bisschen gewandte Mandeln machen und dann ein bisschen Rosmarin mit rein, also nur die Blätter, nicht die Stiele.
Ja.
Und dann ein bisschen Thymian, lässt das ein bisschen mit backen, dann trocknen. Und dann machst du es im Prinzip in so eine Gewürzmühle und machst daraus im Prinzip so einen Crunch.
Okay.
Und den kannst du nachher richtig schön über, wenn du Wild hast, zu einer Gans, zur Ente. Ne? Und nachher so ein bisschen über den Teller. Ne? Sieht optisch schön aus
und
schmeckt extrem lecker.
Nochmal zurück zu den gebrannten Mandeln. Es gibt ja Leute, die das irgendwie auf dem Backblech oder sowas machen.
Das geht auch, kannst du auch.
Genauso? Also
nee, da musst du die Mandeln mit ein bisschen flüssiger Butter.
Ja.
Ne, das, und dann mit Zucker, dass der Zucker daran kleben bleibt.
Ach so.
Und dann kannst du die in den Backofen machen und abgrillen.
Aber der auf der Kasseler Jahrmarkt oder Weihnachtsmarkt, der macht das immer in so einem Messing oder so einem Kupfer.
Der dreht. Der macht das Gleiche wie wir mit der Hand, macht der natürlich mit 10 Kilo ne, oder 5 Kilo. Ne?
Ja, und dann lässt er das drehen und dann zurück zum Flammkuchen. Also wir haben einen gemacht mit Pfirsichen. Der war, also da, ja, da habe ich gedacht, Donnerwetter.
Honig
also,
und
der, ja, genau. Der war sehr lecker. Dann haben wir auch einen gemacht mit Fleisch, also mit, was haben wir nochmal gehabt? Irgendwie so einen italienischen Schinken oder sowas, glaube ich.
Prezzola, glaube ich, war drauf. Oh, sehr lecker, ja, der war gut.
Ne? Also wir haben einen nach dem anderen und wir haben angefangen mit dem normalen, hätte ich fast gesagt, haben gesagt, oh, der ist aber lecker. Dann haben wir den nächsten gesagt, oh, den normalen braucht ja kein Mensch mehr, der ist ja viel leckerer hier. Und da haben wir uns vorgearbeitet, bis wir bei dem Süßen waren.
Genau.
Und da haben wir gesagt, das war Dings. Könnte man ihn auch im Pizzaofen machen oder hat der Pizzaofen zu viel Power?
Nee, kannst du auch machen. Ist halt schneller fertig, ne? Muss aufpassen.
Ich wollte sagen, das ist aber eine ganz schnelle Nummer, den da rein
der
und raus.
Der ist einmal rein und wieder raus.
Ja, aber das geht genauso.
Das geht.
Hast du mit deinem Großen, die fällt mir gerade schon ein, das auch schon mal mit Holz gemacht?
Nee, bin ich noch bei, aber ich habe jetzt mit mehreren Kollegen gesprochen, ist bis auf ein anderes Brennbild, ansonsten gleiche Bedienung. Der hält die Hitze sehr gut.
Aber was spricht denn dafür? Also wollen wir uns wirklich einbilden, dass wenn da Holz drin war, dass die Pizza anders schmeckt?
Nee, nicht anders schmeckt, du kriegst ein anderes Brennbild.
Ja, aber was, wie Brennbild? Auf der Pizza?
Ja.
Ich kriege nicht diese Pöckel, diesen Leoparden-Look nicht, oder was?
Aber doch, die kriegst du schneller, aber auch gleichmäßiger, weil die Flamme von dem Holz gleichmäßiger ist wie die vom Gas. Und man muss ein bisschen unterscheiden zwischen der Farbe, weil... Also folgendes, Gas und Sauerstoff, wenn Gas Sauerstoff verbrennt, entsteht ein anderes Kohlendioxidgemisch, als wenn Holz oder Kohle Gas verbrennt, Sauerstoff verbrennt. Ja. Das heißt, das Thema gibt es ja auch beim Grillen, was schmeckt besser, Gasgrill oder Kohlegrill?
Ja.
Technisch gesehen schmeckt nichts besser, weil es gleich ist. Aber was man sieht ist, die Farbe. Das heißt, du hast bei Gas eine bräunlichere Farbe, weil das Gas den Sauerstoff verbrennt, so dass eine bräunliche Farbe entsteht. Wenn Holz oder Kohle Sauerstoff verbrennt, entsteht eine leicht rötlich-bräunliche Farbe. Und das ist das, was nachher gerade beim Pizzabacken, ja, an dem Rand, diesen Leopardenmuster, eine andere Farbmuster entstehen lässt. Ob es jetzt geschmacklich nochmal ein Unterschied ist, das mag ich jetzt etwas zu bezweifeln.
Aber das heißt, ich mache da Holz rein?
Kleine also Holzspalten,
Holzspalten. Großes Holz auch oder nur kleine?
Nee, erstmal am Anfang würde ich das in der Mitte hinten zünden.
Ja,
okay. Ja, das da auf dieser Schale.
Auf der Schale.
Auf dem Dings. Gibt's
also nicht auf dem Stein?
Nee, das
Stein.
Kannst du besser schieben.
Okay,
du könntest es theoretisch auf den Stein machen, dann musst du es rüberschieben.
Ja, okay. Also
du musst ja nachher eine Ecke haben.
Genau. Machen das Feuerchen an. Und dann? Ja.
Und dann lässt du den laufen und dann siehst du eine Anzeige, wenn er seine 400, 420 Grad hat.
Meiner zeigt momentan fast immer E2 an, ne?
E2?
Ja.
Ja, da steht der Fühler dann nicht. Müssen wir mit dem Fühler mal gucken.
Ja,
E2 ist ein Fehler.
Ja, haben wir gedacht. Error.
Auf jeden Fall lässt es dann brennen, schiebst es dann rüber und legst immer so ein Häufchen nach. So ein kleines.
Und ich muss jetzt nicht irgendwie anfangen, deinen Holzscheit draufzulegen, sondern ich kann mit diesen kleinen...
Die reichen.
Die haben genug Power
das,
da drin.
Genau, der macht das sehr gut. Du hast ja dann diese Schublade, die du aufdrehen kannst.
ja,
auf der rechten Seite und da kommt dann der Sauerstoffzufuhr. Das heißt, da kannst du genau regeln, wie viel Sauerstoff der kriegt. Ja, und der hält die wirklich extrem gut.
Und ich schaffe es aber auch, also ich habe ja also momentan, ich habe jetzt ja versucht, mal so ein bisschen Focaccia zu machen. Mhm. Das ist mir sehr gut gelungen, aber ich habe von oben mehr Hitze gekriegt als von unten.
Das ist normal. Rausholen, bisschen abkühlen lassen und dann mit der Schaufel nochmal ganz kurz von unten auf den Stein setzen, ganz linke Seite oder rechte Seite, je nachdem, wo die Flamme ist, dass der von unten nochmal ganz kurz ein bisschen kross wird.
Weil wie wird denn, wenn ich da jetzt ein Holzfeuer drin mache, der Stein auch heiß?
Von dem Holz?
Ja, von dem Holz.
Von dem Holz und die Hitze geht ja nach oben, ja, wird nach unten gedrückt und geht dann oben raus. Ist ja jetzt auch so.
Okay.
Ne? Die Flamme geht ja nach oben,
ja,
die Hitze kommt hinten runter, rollt sich quasi, sage ich jetzt mal, und geht dann oben raus.
Also, okay. Weil das war bei dem Focaccia so, dass ich hatte das so mit so ganz dünnen Kartoffelscheiben gemacht, noch oben drauf, was sehr lecker schmeckt. Mhm. Und da habe ich gedacht, oh, oben muss ich mal schon aufpassen, dass sie nicht zu schwarz werden. Dann habe ich die aus der Form rausgenommen und gesagt, oh, da ist aber noch unten drunter, da klebt es aber noch so ein bisschen. Dann hatte ich Schiss, dass ich das so quasi, weil es ja auch ein öliger Teig ist, ja, auf den Stein lege und dann klebt er mir darauf fest. Aber ist Quatsch.
Nö, kannst du nicht machen. Wenn heiß ist, geht's. Ich würde es früher ein bisschen rausholen.
Ja.
Ne? Weil der kriegt ja nachher nochmal Hitze.
Ja, genau, das war das Problem. Genau. Du kriegst den nicht nur von unten.
Genau, ein bisschen früher rausholen.
Ja.
Und dann passt's.
Okay, dann kann ich mir natürlich vorstellen, dass beim Flammkuchen, das will ich, weil der ja so dünn ist und bei dem Dings.
Ich habe jetzt eine Spätzlepfanne gemacht in der Rockbox mit der Gusspfanne. Ging super. Ich habe die aufgeheizt, volle Pulle.
Die
Rockbox.
Die Rockbox. Ja. Ne? Ich habe meine noch nicht mal ausgepackt.
So, dann habe ich den ausgemacht, habe dann Butter gefettet, habe dann diese fertigen Spätzle rein mit Käse, Sahne, Röstzwiebeln und habe die.
Was Leichtes gemacht, so ein kleines.
Und habe die dann reingestellt.
Ja, also du also aus war aus. Einfach nur, okay.
Mega geklappt.
Wie lange hat es gebraucht?
10 Minuten.
Dann war natürlich
da. Einmal gedreht, die Pfanne war richtig heiß, von oben die Hitze waren schon ein bisschen dunkel, ne, aber ja, schon richtig schön kross. Also war eine ganz tolle Geschichte, weil da muss man immer aufpassen, auch bei dem Dom. Du musst, wenn du ein bisschen längere Garzeit brauchst, musst du es einpacken. Entweder in Alufolie oder einen Deckel drauf.
Weil sonst ist
schwarz.
Schon gedacht,
du hast von oben locker 400.
Wir experimentieren ja momentan mit Sauerteigbrot. Mhm. Wir sind in die Sauerteigfraktion jetzt eingestiegen. Und also Julie und ich, und die überleben jetzt bei uns hoffentlich im Kühlschrank und wollen dann damit darum mal mit dem Brotbacken anfangen in dem großen. Da bin ich sehr gespannt, wie man das mit der Feuchtigkeit und so. Momentan sind wir noch dabei, das Ganze mit so einem, also quasi in einem Topf im Backofen zu machen. Mhm. Das wird auch schon ganz gut. Also das ist, da machen wir irgendwann mal demnächst mal einen Podcast drüber. Da holen wir dann Julie dazu. Mhm. Das ist allerdings etwas, es ist mir etwas zu wenig Freestyle und etwas zu viel Milligramm.
Musst du.
Ist so, ne?
Das ist der Grund, warum ich eigentlich beim Backen nie groß eingestiegen bin. Ne? Ich mag das, ich mag tolle Brote, ich kann das auch, aber das ist genau wie du sagst. Du musst gucken, was hast du an Flüssigkeit. Was
und da reden wir über Milliliter.
Treibmittel, was an Mehl und wie lange Ruhe, wie lange kneten, wie lange ziehen. Dann da nochmal, da machst du ein Bigo, machst du einen Vorteig, machst du keinen Vorteig.
Also wir sind Team Vorteig auch. Den über Nacht und dann erzählen dir Leute, ja, da musst du in deiner Wohnung auch gucken, wo du 18 Grad hast. Also das Beste, du nimmst erstmal einen Thermometer und gehst erstmal in deine Wohnung ab.
Genau.
Und dann sagte der Nächste dann, ja, aber ich bin umgezogen und jetzt in der neuen Wohnung, da ist ein ganz anderes Klima, da geht das nicht mehr. Und der andere sagt, ich habe das neulich mal geknetet auf Marmor und nicht auf Holz. Und alle anderen so, bist du bescheuert auf Marmor?
Viel zu kalt.
Und da hat er so seine Bleistchen geschlagen und am Ende macht man Brot.
Genau.
Ne?
Also, da muss man ganz klar sagen, am Ende, wie du schon sagst, geht es um Brot und ob das jetzt 72 Stunden und ob das jetzt 80% Hydration
oder 40%, aber das gibt es bei Pizza ja auch, machen wir uns nichts vor.
Das ist so. Aber das ist jedem selbst überlassen. Deshalb für mich, ne, gerade auch im Dessertbereich ist das auch so, ne, wir haben die Creme Brûlée gemacht in unserem Buch, hier die bayerische Creme. Ja. Da musst du dich an ganz klare Regeln halten. So, ja, ich habe vier Eigelb, bin maximal 500 Milliliter Flüssigkeit.
Ja.
Ja, weil ich habe im Eigelb das Lecithin und das Lecithin ist ein Bindemittel.
Da müssen wir ganz kurz die Klammer nochmal aufmachen, die rot gefärbte Klammer, weil ich habe was in unserem Buch vergessen.
Ein Ei. Ja, genau.
Also, wer das Buch gekauft hat und sich wundert.
Ach, war das bei der Bayerisch Creme?
Nein, das war bei dem Eis.
Bei dem Eis, beim Nutella-Eis.
Wer das Nutella-Eis nachkocht, wird sich wundern, dass da das Ei nicht drin steht. Ein Ei oder wie viele Eier waren da drin?
Nee, Eier, ich glaube, du siehst die Eier.
Ja, genau.
Aber wir haben sie nicht im Rezept.
Ja, genau.
Es sind also, vier Eier.
Vier Eier. Also dadurch, dass man sie sieht, habe ich ja noch die Hoffnung, dass man auch denkt, Moment mal, warum
sind aber da sieht man, wie aufmerksam unsere Bücher gelesen
werden. Ja, und wie schlecht sie gemacht worden sind.
Ja gut, das liegt ja nicht an mir.
Im vierten Buch zum ersten Mal ist eine Ahnung, passiert. Sag mal, fehlen da nicht die Eier?
Nein.
Sieht man ja.
Aber wie gesagt, das ist das Thema. Also gerade beim wo es um Mengenbindungen geht, also um sogenannte Emulsion, dauerhafte Verbindung zweier ungleicher Flüssigkeiten, musst du wirklich Gramm, Milligramm genau, weil sonst ist das, du hast ja keine Möglichkeit zu justieren.
Nee, und dann unterhältst du dich mit diesen Freaks und die sind natürlich wirklich, also sagen,
die sind in ihrer Welt.
Und die natürlich dann, was nimmst du für ein Mehl? Und,
oh nee.
Und was nimmst du denn von, und da hast du das Fenster aufgehabt, aufkipp.
Nein.
Dann zieht natürlich der, durch das und der ganze Sauerteig.
Du schneidest nicht die Mehlpackung auf? Du reißt sie auf, bist du wahnsinnig. Ja,
und dann ist es so. Aber was man schon sagen muss, man macht ja diesen Sauerteig, man füttert den ja, das heißt, man nimmt ja davon was ab und schmeißt den Rest ja weg.
Richtig.
Und das tut dir weh. Weil du hast so viel, am Anfang, du hast so viel Liebe in diesen Sauerteig gesteckt und freust dich, dass der jetzt geht. Und dass
theoretisch neue Ansätze versiegeln.
Ja, ich könnte den, aber du kannst ja den nicht, also dann hatte ich innerhalb von 3 Wochen meinen Kühlschrank voll mit Sauerteig ansetzen. Also du nimmst dir immer einen Esslöffel und machst mit dem ja quasi weiter.
Genau.
Und der Rest aus dem Glas, der muss ja irgendwo hin. Da kannst du jetzt einen Pancake damit backen, der schmeckt aber scheiße. Es gibt Leute, die sagen, mag doch einen Pancake. Ja, natürlich, aber schmeckt ja nicht. Warum soll ich den backen? Aber den wegzukippen, dann denkst du schon so, ich habe dabei schon Liebe reingesteckt in den. Ne? Und dann jetzt ganz am Anfang sind wir noch. Ne? Und jetzt machst du immer so einen schwarzen Eddingstrich dann an das Glas und dann stellst du nach draußen immer die Frage, musst du jetzt den Deckel da drauf legen oder musst du noch ein bisschen Luft reinkommen?
Wie, du machst dann, ein Edding?
Ja, einen Eddingstift mache ich quasi.
Nein, nimmst du kein Gummi?
Nein, ein Gummi, hatte ich nicht. Also habe ich ein Edding, ist doch egal, weißt du doch, wie ich bin. Also habe ich dann halt zack, da so einen Eddingstrich dann gemacht und dann sagst du so abends, ich laufe hier aber nach Hause, habe ich gesagt so, hier, Sauerteig, ich sehe zu, dass das morgen ordentlich wird. Und dann komme ich morgens wieder reingelaufen, der Hund will was zu fressen, ich sage, Michael, du bist doch nicht dran, ich muss erst gucken, was das Ding macht. Und dann
wird der Ernie machen. Hat der denn auch einen Namen bei dir?
Yoshi.
Yoshi. Oh, der Yoshi. Der Yoshi.
Der Yoshi.
Ah, guck mal, der Yoshi, guck mal.
Oh. Wusstest du, dass es während Corona und danach auch Sauerteig-Hotels gab?
Ja, bestimmt.
Also es war wirklich so, dass wenn man jetzt weg war oder wenn man sich nicht drum kümmern konnte, dann konnte man den abgeben und dann haben andere Leute den Verein gefüttert.
Ja.
Ich hoffe, dass es soweit bei mir nicht kommt. Aber,
das ist eine Therapiegruppe, ne?
Was ich aber spannend finde, ist, also ich finde, du sagst immer, wir sind das Land des Brotes, das stimmt.
Ja, ja.
Dennoch ist es schwer, ein gutes Brot zu kriegen.
Ja.
Und ich bin ein absoluter Fan von Sauerteigbrot und ich bin ein absoluter Fan von einer richtig dunklen Kruste,
fast schwarze,
die richtig ganz bricht.
Poriges
die
Fleisch.
So richtig, und dann, Fleisch nicht, sondern genau, dann innen drin, porig, richtig genau. Porig. Und das kann auch, die Leute sagen, ja, die Löcher dürfen nicht zu groß sein, weil dann, wenn du da Butter drauf machst, dann fallen die ja auseinander, da fällt das ja da durch. Und dann sage ich, das zieht mich nicht. Das finde ich gerade gut. Ja,
das noch frisch aufgebacken. Unfassbar lecker.
Ja, da hatten wir noch einen guten Tipp gekriegt. Da haben die, wo wir das gemacht haben, die haben quasi davon so daumendick geschnitten. Da meine nächste Frage. Schneiden immer mit Messer oder lohnt es sich, habe ich neulich gesehen, so eine Brotschneidemaschine zu kaufen, die man aber mit Hand betätigt. Also das ist quasi eine Kurbel, treibst damit wie so eine.
Also wenn du 3 bis 4 Brote die Woche schneiden musst.
Ja, da würde ich ja hin.
Ja, dann kauf dir so eine Maschine.
Gut, alles klar.
Da kannst du aber auch zum Lidl fahren, legst sie da rein.
Klaus, ich gehe doch mit meinem Sauerteigbrot.
Ist ja also, nur zum Schneiden.
Die haben dann zumindest, die haben ihren Ofür, der kein Ofür war, angefeuert, haben sich eine daumendicke Raclette-Käsescheibe genommen, haben ein Brot genommen, Raclette-Käse drauf, ein anderes Brot oben drüber und haben das außen mit Butter bestrichen.
Richtig.
Und haben das auf den Ofür gelegt.
Mega.
Ey, du brauchst nicht. Die hatten noch so ein ich hätte gesagt Ratatouille, so ein Gemüsemisch gemacht. Aber das hat sowas von geil geschmeckt. Dieser Raclette-Käse, hätte ich nie genommen, Raclette-Käse, ich hätte immer einen anderen genommen.
Also Raclette-Käse, ist mega.
Der hat so einen richtigen Herb, also so ein, also Und das hat, dann war das war richtig schön braun, richtig kross. Und der hat auch gesagt, bei der Butter jetzt nicht an die Linie denken, sondern richtig drauf. Musst
du, sonst wird es schwarz.
Oh. Ja. Also das war was, wo ich gedacht habe, ich muss Brot backen.
Ich kann mich an einer Messe erinnern, in Österreich, so eine Food-Messe, war eine sehr hochwertige Messe, ne, so eine Gastro-Messe, wo nur Gastronomen eingeladen wurden. Ganz hochwertig. Also da stand einer mit Trüffel, da einer mit Schokolade, da hinten einer mit Kaviar, Champagner, wirklich, da war alles mit Austern, alles, was Luxus an Food war, war da. Ganz hinten in der Ecke stand einer, der hat Brot gebacken.
Ja.
Dann hat er das Brot aufgeschnitten, frische Butter drauf, Schnittlauch und Salz.
Ja.
Die standen Schlange.
Ja, glaube ich.
Schlange.
Ja.
Schlange. Weil geiler geht's nicht.
Und das war mit dem auch, weil wir hatten dann dieses Brot, du hast echt gesagt, boah, jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie Stunden und was für ein Aufwand. Und hast du dir gedacht, was machst du jetzt mit diesem Brot, um quasi das auch wertzuschätzen, was du da an Zeit und an Liebe. Mhm. Und dann sagt er, ja, dann machen wir jetzt einen Grillkäse draus. Also Grillkäsebrot. Und dann denkst du jetzt so, ja, Grillkäsebrot. Aber mit diesem Raclette.
Ah, super.
Und da war das so braun. Und dann musstest du es dann quasi mit dem Spachtel darunter nehmen oder mit so einer Palette. Ein bisschen warten. Also am Ende muss der Gaumen in Fetzen hängen. Machen wir uns nichts vor. Ne?
Aber erinnere dich an die Stullen, die wir gemacht haben in unserem Buch. Das Brot, was wir hatten, das die Julie mitgebracht hatte.
Ja, das war ja auch so ein
ganz
so
tolles Brot. Butter drauf, das haben wir ein bisschen angegrillt. Ja. Was das schon ausmacht.
Ja.
Was
und, das schon und, ausmacht. Und da ist es dann so. Das ist eben, also man denkt ja, wenn man jetzt Brot selber macht, du könntest ja auch für 3,95 eins kaufen, aber du kriegst es halt selten, so ein gutes Brot.
Also und mittlerweile musst du in dieser Qualität, wo wir jetzt von sprechen, musst du es online bestellen. Gibt es 2, 3, die das machen?
Ja, und wie kommt das bei dir an? Ganz gut?
Frisch, ja, ganz frisch.
Okay.
1, 2, 3. Jetzt muss man auch dazu sagen, da gibt es immer so ein Irrtum. Der Bäcker hat heute ein Problem. Der Kunde will immer frisches Brot. Das Problem ist, die meisten Kunden wissen gar nicht, was ein frisches Brot ist.
Ja, die wollen halt quasi haben gerade aus der Back.
Richtig, das ist aber nicht frisch.
Nee.
Es ist frisch gebacken, aber das Brot entfaltet sich eigentlich erst einen Tag später.
Haben die da auch gesagt, liegen lassen. Man ist ja geneigt, du holst es aus dem Ofen raus.
Willst du direkt essen.
Und hast sofort, ja, geht auch, ne?
Ja,
also, wenn der
ist ja nicht dran. Aber es geht nur darum, das Problem, was der Bäcker hat, der klassische Bäcker, so, der hat das Problem, dass er heute ein Brot backt, morgen ist das alt. Der Kunde sieht das morgen als alt an, weil es heute nicht gebacken wurde. Und das ist Schwachsinn. Und das verstehen einfach viele Menschen nicht.
Ja, aber mal ganz ehrlich, weißt du was? Wer Toastbrot isst aus einer Plastiktüte, der hat sein Leben sowieso nicht mehr im Griff. Also das muss man ja mal ganz klar.
Hoffentlich haben meine Kinder nicht gehört.
Ja, aber ist das so?
Also in unserem Alter. Wir sagen,
in unserem reiferen, erwachsenen Alter.
Genau.
Dann muss man sagen, also wenn das immer noch ist, da ist irgendwie, das kann man machen bei Toast Hawaii.
Klassiker.
Oder Arme Ritter. Nee, das
macht auch mit süßem Toast. Oh.
Und in Holland macht man das irgendwie auch, dass man so einen Toast, auch so Toastjes oder wie das heißt, irgendwie auch in seiner Pfanne mit, ich weiß gar nicht, mit Ei oder sowas auch und
mit
so.
Mit Ei und Omelette und Schinken.
Ja. Mm. Also ich bin momentan, wir sind, wie gesagt, auf den, der Yoshi und ich.
Der Yoshi.
Der Yoshi. Ich habe auch, die sagen immer, du sollst ja eine so eine Reserve, eine sogenannte Bank anlegen. Bank, und genau. Ich habe erst mal 2 Bänke angelegt, weil ich gedacht habe.
Die werden auch alt.
Also, die werden, glaube ich, richtig, richtig alt.
Also ich kenne eine klassische Traditionsbäckerei. Da reden wir über
Jahrzehnte, ne?
Ja, also ewig.
Ja, du musst ihn halt pflegen. Richtig. Und dem, also
immer, wenn es immer
schlechter
wird, Kulturen müssen immer da sein.
Genau. Mit 400 Firma Mehl übrigens. Das mal wieder
komisch.
Ganz genau. Das nehmen die dann. Und dann, also vielleicht, ich werde hoffentlich irgendwann ein Stadion erreichen, wo ich dann nicht mehr so aufgeregt bin. Aber momentan ist es doch so, dass ich an den Kühlschrank gehe. Und gerade wenn ich den jetzt rausnehme, um aus dem diesen Anstellteig da zu machen, also quasi das Erste. Das ist eine aufregende Geschichte. Man ist dann, also am Anfang denkst du ja, okay, ich backe Brot, was brauche ich dafür? Ich habe einen Backofen, ich habe einen Grill, ich habe einen Pizzaofen, viel kann ja nicht kommen. Aber dann geht's halt los. Dann musst du den ja in so einem gusseisernen Ding backen, dann gibt es aber einen, den alle von diesen gusseisernen Dingern, den propagieren momentan alle, so ein amerikanisches Modell, ja gut, kaufst du den. Dann denkst du, ja, du brauchst aber auch so große Tupperboxen, wo du das alles drin hast, diese ganze
Umgebung. Oder Pizzabacken genauso.
Genau, also ziehst du los und kaufst erstmal bei der Metro erstmal alle Größen von diesen Dingen. Dann sagst du, ja, ich brauche auch so diese Schaufel, um das Mehl auch immer da reinzukriegen. Dann fängst du an, über Thermometer nachzudenken, Backofenthermometer und. Ja, und plötzlich hast du dann doch 300 Euro ausgegeben, um dein erstes Brot zu backen, wo du so denkst, puh, da musst du jetzt aber so langsam. Da
musst du jetzt eine Firma gründen.
Da muss ich mal sagen, da müssen wir ein bisschen. Auf der anderen Seite, glaube ich, wenn das jetzt funktioniert, das ist noch lange hin und ich weiß gar nicht, warum ich jetzt schon im Kopf und Kragen quatsche, wo ich erst angefangen habe und noch nicht so richtig rausgekommen ist, wenn du sowas mal verschenkst, wenn du irgendwo eingeladen bist und sagst, ich habe dir mal ein eigenes selbstgebackenes Brot mitgebracht, glaube, dass das ganz cool kommt.
Also das und ich glaube, es ist für dich selber ähnlich, wie es ja beim Kochen und beim Grillen auch ist, wenn du am Ende deiner ganzen Mühe und Leidenschaft, die du in das Produkt investiert hast, allen Leuten schmeckt und die zufrieden sind, dann ist das ja genau das, was du ja damit erreichen willst. Und dann ist ja alles das, was du vorher gemacht hast, das ist doch klar.
Also
das ist
es dann lohnt weg. Sich erst, habe ich mir ungefähr erinnert, ab dem 700. Brot. So, plus, minus so. Und wenn ich jetzt noch über so ein Holz...
700. Brot.
Und wenn ich jetzt noch über so einen Holzbrotofen nachdenke, wo ich ja natürlich schon drüber nachdenke und denke, naja, da können wir ja so langsam, könnte man da ja auch mal investieren. Aber ich fange jetzt erstmal langsam an. Joschi und ich, wir freuen uns langsam an. Und sollen wir nächstes Mal eine Folge machen über Flammkuchen?
Können wir machen. Wir haben zu wenig noch darüber gesprochen.
Wir haben es einfach nur gestriffen.
Und Brot ehrlich. Sollten wir nochmal machen.
Brot. Den nächsten Mal. Wir müssen jetzt langsam. Eigentlich wollte ich mit dir sprechen über Wintergrillen.
Achso, können wir auch mal.
Machen wir auch mal.
Machen wir auch mal.
Machen wir auch mal. Bis dahin würde ich sagen, viel Spaß beim Brotbacken.
Ja, ciao.
Tschüss, Klaus, Joschi und Tobi. Tschüss.